Oh nee, nicht so früh. Also, ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Aber ich stehe nicht gern früh auf. Muss ich auch nicht. Eigentlich. Denn ich bin Lubeka. Man kennt mich von einer Münze, die nur die allerbeliebtesten Lübecker geschenkt bekommen. Was es genau mit mir auf sich hat, wirst du gleich erfahren. Auch, warum ich einen Anker und einen Schiffsbug mit mir herumschleppe. Mein Gott, ist das schwer. Ich stell das Zeug mal hier ab. So. Jetzt geht es erstmal darum, dir jemanden vorzustellen, den du sicher noch nicht kennst. Komm mit. Hier lang. Da vorn ist das Zimmer von Thomas. Wir gehen mal rein.
Hinterm Zauberberg. Ein Kinderhörspiel auf den Spuren von Thomas Mann. Von Matthias Kröner. Nach einer Idee des Buddenbrook-Hauses Lübeck.
Der schläft ja noch. Thomas, aufwachen.
Bitte, jetzt noch nicht. Ich habe gerade so schön geträumt. Von Musik.
Thomas, du musst in die Schule.
Das Leben wäre viel schöner ohne die Schule. Oh, ich muss noch Hausaufgaben machen. Egal. Noch ganz kurz. Gleich stehe ich auf. Gleich. Ich träume noch ein bisschen von Musik.
Tja, schläft einfach weiter. Also, wenn das sein Vater wüsste. Du musst nämlich wissen, Thomas ist Teil einer sehr angesehenen Lübecker Kaufmannsfamilie. Aber Moment mal, du weißt ja noch gar nicht, um wen es geht. Ich, Lubeka, Symbol der Stadt Lübeck, heruntergestiegen von einer Ehrenmedaille aus Gold, werde dir die Geschichte von Thomas Mann erzählen. Der konnte Geschichten schreiben, das glaubst du nicht. So gut, so spannend, er hat sogar den Nobelpreis dafür bekommen. Das ist die höchste Auszeichnung der ganzen Welt, die es für Bücher gibt. Aber das war natürlich später. Jetzt sind wir erstmal in Lübeck, im Jahr 1890. Thomas Mann ist gerade 15 und muss wirklich unbedingt sofort aufstehen. Thomas, aufwachen! Hey du Schlafpelz! Los, los, los!
Mist! Schon so spät? Oh nein, das klappt nicht mehr mit den Hausaufgaben. Und in Chemie und Latein werde ich heute abgefragt. Schnell, waschen. Oh, ist das kalt. Und rein in den Anzug. Ach, immer diese Krawatte. Und jetzt nichts wie los.
Sie müssen sehen, dass Sie fortkommen, Herr Thomas.
Ich weiß. Ich weiß, Fräulein Böttcher.
Jetzt ist wieder keine Zeit für ein ordentliches Frühstück. Wenigstens einen Schluck Kakao. Hier, Ihr Schal und Ihre Handschuhe.
Dankeschön. So, raus in den Nebel. Wiedersehen.
Bis heute Mittag. Und einen gelungenen Tag, junger Herr.
Fräulein Böttcher ist die Hausangestellte der Familie Mann. Ich hab dir ja schon gesagt, dass die ziemlich reich sind. Ach, und was du noch wissen musst. Damals ging man sehr gut gekleidet zur Schule. Thomas besitzt sogar eine goldene Taschenuhr und einen grünen Siegelring mit einem echten Diamanten. Wie der glitzert. Schöner noch als die Eisblumen am Küchenfenster. Oh, ich rausch ihm mal hinterher. Ein Glück, dass mich keiner sieht. Ich bin unsichtbar wie Harry Potter unter seinem Tarnumhang. Sehr praktisch, so ein Teil. Nur hören kann man mich ganz genau. Aber das hast du ja schon mitbekommen. Ach, herrje, gleich 8. Da fängt die Schule an. Los, Thomas, schneller.
Ja, ja, ich mach ja schon.
Ab durchs Burgtor. Das ist einer der 4 Eingänge in die Lübecker Altstadt. Jetzt noch fix durch die große Burgstraße, dann in die Königstraße. Beeil dich.
Na, Sie sind aber sehr spät heute, junger Mann.
Entschuldigung. Ich...
Na, kommen Sie schon rein.
Danke.
In allerletzter Sekunde wird Thomas ins Katharineum eingelassen. Der Kustos, den du gerade gehört hast, ist so eine Art Hausmeister. Er wollte bereits das Schultor zuziehen und abschließen. Oh, ich muss auch noch schnell durch.
Puh, das war knapp. Alle sind noch bei der Morgenandacht. Die schwänze ich heute. Sonst fällt es auf, dass ich der Letzte bin. Ah, Otto. Genauso verbummelt wie ich. Morgen, Otto.
Morgen, Thomas.
Otto Krauthoff ist Thomas Manns bester Freund.
Bist du vorbereitet?
Gar nicht. Das kann lustig werden.
Wenn ich heute drankomme und wieder nichts weiß, muss ich die Klasse wiederholen. Und dann bin ich zum 3. Mal durchgefallen. Vater wird toben.
Kopf hoch. Noch besteht Hoffnung. Falls dich beruhigt, Fragen der Lehrer sind unergründlich. Und wen sich zur Antwort aussuchen, auch. Achtung, der Bett kommt.
Guten Morgen, die Herren.
Guten Morgen, Herr Dr. Behlke.
Setzen. So, wen nehmen wir heute dran? Mal sehen. Buchstabe M.
Oh nein, M ist schlecht. Thomas duckt sich schon, weil er fürchtet, dass der Lehrer gleich Mann sagt. Mann, Thomas.
Momme!
Jawohl, Herr Dr. Bethke.
Deklamieren Sie uns doch mal ein wenig aus dem Ovid.
Falls du nicht weißt, wer das ist. Ovid ist ein Dichter, der vor 2000 Jahren gelebt hat. Die Schüler müssen lateinische Sätze aus Ovids Büchern auswendig lernen. Richtig schwierige. Das können die wenigsten.
Momme, ich höre.
Also, ich konnte nicht lernen, weil ich hatte Kopfschmerzen.
Was wollen wir so schnell sagen?
Ruhe! Ach so ist das, der Kopf schmerzte mal wieder. Das ist eine 6, mein Lieber. Sie sind dumm und faul und eine überaus traurige Figur. Es ist schon die 3. 6 in Folge. So wird das nichts mit der Versetzung, Mumme. Setzen!
Jawohl, Herr Dr. Bethke.
So haben die Lehrer damals wirklich mit den Schülern gesprochen.
So, wer kann das Versagen dieses Nichtskönners ausgleichen? Von wem wollen wir Ovids Sätze also hören? Ja, Herr Mann!
Auweia, armer Thomas, du wirst ja kreidebleich. Wie der Schüler Hanno in deinem bekanntesten Roman Buddenbrooks.
Ich geb's zu, da steckt wirklich einiges von mir drin.
Wie in all deinen Büchern.
Die du natürlich alle gelesen hast.
Na sicher. Du schreibst von Sachen, die dir passiert sind.
Dann weißt du bestimmt auch, wie es mit dem Bethke weitergegangen ist.
Na klar, du bist aufgestanden und wolltest schon sagen, dass du die Hausaufgaben vergessen hast.
Weil ich am Abend zuvor im Theater gewesen bin. Das war fantastisch.
Was ihr wissen müsst, damals gab es noch keine Handys, keine Hörspiele, nicht einmal Filme und Kinos. Es gab nur Bücher und eben das Theater.
Und die Musik.
Stimmt, die gab's auch. Aber das hätte den Bethke nicht interessiert. Jedenfalls bist du aufgestanden. Du hast gezittert. Die ganze Klasse hat zu dir hingeschaut. Und dann hat dein Vordermann dir versteckt das Buch mit den ganzen lateinischen Sätzen hingehalten. Wahnsinn, was für ein Glück.
So, ho, ho, ho.
Aurea prima sata est aetas quae vindice nullo sponte sua...
Sine lege fidem rectum quae colebat. Das war gar nicht so schlecht, Herr Mann. Gar nicht so schlecht. Sie haben gelernt, Sie waren fleißig,
Das gibt eine gute Note. Setzen.
Du glaubst gar nicht, wie erleichtert ich war.
Doch.
Aber noch schlimmer als eine schlechte Note war die Peinlichkeit, wenn man vor der ganzen Klasse als Versager dastand.
Du, Thomas?
Ja?
Ich wollte noch ein bisschen von dir erzählen. Von deiner Kindheit.
Dann wäre es gut, wenn du den Kindern jetzt mal genau erklärst, wer du bist.
Stimmt, das wollte ich eh noch tun. Ich bin das Sinnbild der Stadt Lübeck. Eine Figur, die Adolf von Menzel gezeichnet hat.
Den kennen die Kinder doch gar nicht.
Ah, der Typ war zu Zeiten des Kaiserreichs ein bekannter Künstler. Er hat mich immer mit einem Schiffsbug und einem Anker gemalt.
Weil Lübeck am Meer liegt.
Aber keine Sorge, ich habe die zwei Teile vorhin in eurer Speisekammer versteckt, damit das nicht ständig klappert.
Fräulein Böttcher wird sich wundern, wenn sie sauber macht. Ach, eine Sache noch.
Hm?
Verrate mal, warum ich dich sehen kann und niemand sonst.
Weil ich so oft in deinen Büchern vorkomme. Deshalb zeige ich mich dir ohne Tarnumhang. Aber eigentlich bin ich ja heute gekommen, um dein Leben zu erzählen. Ich fühle mich sozusagen dazu verpflichtet. Außerdem hast du viel spannendes Zeug erlebt.
Na gut, Lübecker. Dann lass mal hören. Ich unterbreche dich, wenn was nicht stimmt.
Du, also Thomas Mann, wurdest 1875 geboren.
In Lübeck. Einer Stadt am Meer.
Das hast du bereits gesagt.
Dann erzähl mal von meiner Mutter.
Du lässt mir ja keine Zeit.
Meine Mama ist nämlich toll.
Sie ist...
Brasilianerin und hat einen großartigen Namen. Julia da Silva Bruns.
Das klingt wie Musik, findest du nicht auch?
Kannst du mich bitte nicht dauernd unterbrechen?
Ich bin schon still.
Also... Dein Vater, Henry, ist ein erfolgreicher Getreidehändler und Senator. Das ist ein hoher Posten in Lübeck. Geschwister hast du 4. Heinrich, Julia, Carla und Viktor.
Trotzdem habe ich, als ich noch kleiner war, am liebsten mit mir selbst gespielt.
Oh ja, und wie? Vor allem mit deinem Puppentheater. Herrliche Vorführungen waren das.
Die hast du dir angesehen?
Klar, ich krieg vieles mit.
Als Kind habe ich mir oft tagelang vorgestellt, dass ich ein Prinz bin. Das waren wundervolle Stunden.
Oh, auch am Klavier hast du gern gesessen.
Und immer nur gespielt, was mir in den Kopf kam. Da war ich schon etwas älter. Und weißt du was? Ich mag nicht, was die meisten Jungs mögen. Raufen oder im Sport der Beste sein.
Das ist absolut super langweilig.
Aber Jungs magst du schon. In einige hast du dich mehr verliebt als in Mädchen.
Psst, das darf hier im Haus keiner wissen.
Stimmt aber, oder?
Das ist mein Geheimnis, Lübecker. Bis heute. Nur in meinen Büchern habe ich davon geschrieben.
Dein Papa hätte das nicht erfahren dürfen.
Niemals. Der war schon enttäuscht genug, weil ich nichts von seinem Geschäft wissen wollte. Vom Getreidehandel. Von diesen ganzen Zahlen und Rechnungen. Ich fand Musik und Bücher immer viel spannender. Du, Lübecker?
Was denn?
Weißt du, wie weh es tut, wenn dein Papa von dir enttäuscht ist?
Immerhin hat er verstanden, dass du kein Kaufmann werden willst. In seinem Testament später steht, dass das Geschäft verkauft wird und du jeden Monat ein gutes Taschengeld bekommst. Letztlich hat er dich akzeptiert, Thomas.
Trotzdem hätte ich ihm so gerne gezeigt, was wenige Jahre danach aus mir wurde. Aber leider ist Papa ja viel zu früh gestorben. An Blasenkrebs. Eine schreckliche Krankheit.
Thomas?
Hm?
Müssen wir so traurig mit deiner Kindheit enden?
Nein. Müssen wir nicht. Denn meine Kindheit war schön und auch frei. Nur die Schule war blöd. Richtig bescheuert. Zum Glück habe ich damals schon meine Geschichten geschrieben. Schreiben bringt einen gut drauf, weißt du?
Kann ich mir vorstellen. weil man sich rächen kann an allen, die gemein zu einem sind.
Ha, stimmt schon. Aber man kann auch die ganz tollen Momente erzählen. In den Sommerferien sind wir immer in Travemünde gewesen, am Meer.
In einem deiner großen Romane heißt es: Sommerferien an der See. Begriff wohl irgendjemand weit und breit, was für ein Glück das bedeutete. Nach dem schwerflüssigen und sorgenvollen Einerlei unzähliger Schultage, 4 Wochen lang eine friedliche und kummerlose Abgeschiedenheit, erfüllt von Tanggeruch und dem Rauschen der sanften Brandung.
Ich habe das so geliebt. Deswegen werde ich später in Amerika in die Nähe des Meeres ziehen. Übrigens dorthin, wo bis heute die 3 Fragezeichen ihre Fälle lösen.
Halt! Stopp! Du greifst vor. Alles der Reihe nach.
Willkommen in München. Wo warst du denn so lange, Bruderherz?
Sehr witzig, Heinrich. Du weißt ganz genau, dass ich mich mit meinem Schulabschluss abgequält habe.
Oh, ein Zeugnis. Na dann, lass mal sehen.
Nein, ich... Oh.
Das sind jetzt nicht die besten Noten, mein Lieber. Ja, warte mal, lass mich mal nachrechnen. Du hast 9 Jahre für die mittlere Reife gebraucht? Andere schaffen das in 6. Und zwar besser. Kleiner Bruder, du bist 3-mal durchgerasselt.
Du auch 2-mal, so viel ich weiß. Ja. Außerdem will ich Schriftsteller werden, wie du. Da braucht's keine guten Noten und auch keine Mathematik.
Ja, da ist was dran, Brüderchen. Außerdem wirst du schon sehen, fürs Kreative bist du in München viel besser aufgehoben. Die Stadt hat eine Lässigkeit, eine Entspanntheit. Ganz anders als Lübeck mit seinem drückenden Nebel. Und nach Italien ist es auch nicht weit. Das Land hat Goethe schließlich schon inspiriert. Wenn du magst, fahren wir 2 nächstes Jahr dorthin.
Unbedingt. Aber was mache ich dann mit meiner Stelle bei der Feuerversicherung? Da geht's doch schon morgen los.
Ach, Büroarbeit. Das wird dir eh bald über. Wir wollen doch mit Worten spielen, nicht mit Zahlen.
Das ist ganz schön lange her, Thomas.
Kann man wohl sagen. Und im Gegensatz zu dir, Lubeka, bin ich ja um einiges älter geworden.
Es hat auch Vorteile, so eine Art Stadtheiliger auf einer Münze zu sein. Ich bleibe ewig jung.
Ja.
Jedenfalls schlau, dein Bruder damals. Der hatte den Durchblick.
Oh ja, den hatte er. Heinrich hat vieles begriffen, für das ich länger gebraucht habe. Auch zum Ersten Weltkrieg hatte er eine klare Meinung. Er war immer dagegen. Während ich... Lassen wir das.
Darauf kommen wir noch zurück.
Völlig egal, wie klug Heinrich war. Ich, Thomas, habe immer besser geschrieben. Immer.
Ich will ja nichts sagen, aber zu diesem Zeitpunkt in München hast du noch gar nichts geschrieben. Zumindest nicht viel. Fast niemand kannte dich.
Na hör mal. Schon auf der Italienreise im Sommer 1896 habe ich mit den Buddenbrooks angefangen. Da war ich 21. Der Roman hat mir später den Nobelpreis eingebracht. Jawohl.
Psst. Thomas, der Herr Nobelpreisträger gibt manchmal ein bisschen an und hält sich für den Allergrößten. Ich kann euch sagen, die Buddenbrooks lagen 2 Jahre lang wie Blei in den Regalen der Buchhandlungen. Den Roman wollte keiner haben. Er musste erst in einer günstigen Ausgabe rauskommen und ein damals super wichtiger Kritiker musste die Geschichte in den Himmel loben.
Ich höre das, Lubeka.
Gut so. Ich mag es nicht, wenn man glaubt, dass man alles alleine schafft, aus eigener Kraft, denn das stimmt nicht. Da fällt mir ein, weißt du noch, was du Heinrich in einem Brief geschrieben hast?
Och, jetzt lass doch die alten Kamellen, das interessiert niemanden.
Ich zitiere. Brief vom 8. Januar 1901. Wenn nun niemand das Buch haben will, ich glaube, ich würde Bankbeamter.
Nun, dazu ist es ja nicht gekommen.
Eben. Du hattest Glück. Und gute Mitstreiter.
Vor allem eine gute Mitstreiterin.
Schön, dass du es selbst erwähnst. Die Rede ist natürlich von Katja.
Ja, meine spätere Frau, die ich in der Straßenbahn kennengelernt habe.
Stimmt, ich erinnere mich. Übrigens, Tram heißt das in München.
Ja, wie auch immer. Ich hatte Katja schon eine ganze Weile beobachtet. Sie war klug, witzig, schön. Und als das losging mit den vielen Buchverkäufen, sind wir in München in denselben Kreisen verkehrt. Du musst wissen, Katjas Papa war Alfred Pringsheim, ein anerkannter Mathematikprofessor, und ihre Mama eine beliebte Schauspielerin. Alle in München kannten die Pringsheims. Und die Oma von Katja war sogar eine Frauenrechtlerin.
Hedwig Dohm, eine klasse Frau. Hat sie sich nicht dafür eingesetzt, dass Frauen in Deutschland wählen dürfen?
Ganz genau. Das durften damals nämlich nur Männer.
So ungerecht.
Jedenfalls hat Katja als eine der ersten Frauen in München das Abitur gemacht. Und dann sogar Mathematik und Physik studiert.
Die Oma ist fast geplatzt vor Stolz.
Katja war auf dem Weg zur Uni, als die Geschichte mit der Straßenbahn passierte.
Tram heißt das.
Ja, von mir aus. In der Tram wurde Katja jedenfalls vom Schaffner nach dem Ticket gefragt. Sie hatte keins. Das musst du dir vorstellen. Die Eltern mit riesiger Villa, Katja aus bestem Hause.
So, Herrschaften, die Fahrkarten bitte.
Hast du jetzt die Fahrkarten?
Okay. Das bist doch du eigentlich.
So, die Dame, wenn ich bitten darf.
Ich steige hier gerade aus.
Zuerst sagen Sie mir noch eher eine Fahrkarte, bitte.
Die hat doch keine.
Ich sage Ihnen noch, dass ich aussteige. Ich habe es eben weggeworfen, weil ich hier aussteige.
Das ist eine.
Eine Fahrkarte, habe ich gesagt, nicht Fräulein.
Jetzt lassen Sie mich schon in Ruhe.
Sie ist dann einfach abgesprungen und weggerannt.
Das nächste Mal erwische ich dich, du Max.
Da wusste ich, die oder keine. Ab da habe ich sie im Theater abgepasst und immer wieder Bekannte bestochen, damit wir auf Festen nebeneinander sitzen.
Und Briefe hast du Katja geschrieben. So viele, sie hätte die Wände damit tapezieren können.
Ja, wenn man verliebt ist, kommt das schon mal vor.
Du, einen fand ich so schön, den kann ich auswendig hersagen.
Ja, das ist Verletzung des Briefgeheimnisses.
Da kommst du jetzt nicht drum rum. Achtung. Wissen Sie, warum wir so gut zueinander passen? Weil Sie eine Prinzessin sind. Und ich, der ich immer eine Art Prinz in mir gesehen habe, ich habe ganz gewiss in Ihnen meine vorbestimmte Braut und Gefährtin gefunden.
Wusstest du, dass sich auch der Literatur- und Theaterkritiker Alfred Kerr kräftig um Katja bemüht hat? Ja, leider vergeblich. Sie ist meine Frau geworden.
Ja, mit der Folge, dass Kerr all deine Bücher schlecht bewertet hat.
Das war's definitiv wert. Einmal, das war noch vor unserer Hochzeit, da habe ich Katja sogar überfallen.
Was? Mit Bankräubermaske und Knarre oder wie?
Unsinn. Mit einem Fahrrad. Ich habe spontan bei den Pringsheims vorbeigeschaut, bei der beeindruckenden Villa geklingelt, Katja um eine Spritztour gebeten und sie hat zugesagt.
Deine Zukünftige hatte ein amerikanisches Superfahrrad und hat dich ganz schön alt aussehen lassen.
Das hat sie. Aber ein besonderer Ausflug war es trotzdem.
Allerdings war es nicht immer leicht, deine Frau zu sein, Thomas.
Ja, ich fürchte, das war es nicht.
Schön, dass ihr zwei das so seht.
Katja!
Huch, Frau Mann!
Die bin ich. Die Frau des Großschriftstellers, des Genies, die viel zu jung ihr freies Leben aufgeben musste.
Was heißt aufgeben?
Für dich, Thomas. Für dich. Wir haben am 11. Februar 1905 geheiratet.
Ja, das Datum ist mir bekannt.
Ich war 21, blutjung. Und ich mochte es, mit meinen vier Brüdern durch die Stadt zu ziehen. Wir sind in Theatern gewesen, auf Konzerten. Ich war sogar in einem Tennisclub. Doch damals musste man als Frau für den Mann alles zurücklassen.
Ja, können wir bitte das Thema wechseln?
Nein, darüber wird jetzt gesprochen. Meine Liebe galt dir, Thomas, aber ich musste mich die ganze Zeit um dich kümmern. Wenn du mit einer Geschichte nicht weitergekommen bist, wer hat dich aufgebaut?
Du, Katja.
Wenn du Zweifel hattest oder schlechte Kritiken über deine Werke geschrieben wurden, wer hat dich aufgerichtet?
Ich weiß.
Und wenn wir wieder mal umgezogen sind in München, wer konnte dann nicht mithelfen?
Ich bin eben nicht fürs praktische Leben gemacht.
Ja, so kann man das auch ausdrücken.
Du hast sogar den Leuten, die mich besucht haben, gesagt, wann sie wieder gehen sollen. Das hätte ich mich gar nicht getraut. Ich war doch immer in meiner Fantasie. Ich habe mir ständig was ausgedacht.
Heute gibt es einen Begriff dafür, was ich war. Deine Managerin.
Ja, und das hat dir gar nicht so schlecht gefallen.
Zugegeben.
Du hast Lesungen vereinbart, mit meinem Verlag verhandelt und dafür gesorgt, dass die Kasse stimmt. Wir waren ein richtig gutes Team.
Zum Dank dafür hast du dich manchmal in Männer verliebt.
Aber zusammen war ich nur mit dir. Nur mit dir. Weißt du noch, unsere Flitterwochen in Zürich, Katja?
Ja, das Hotel mit Seeblick. Sogar die Alpen konnte man von unserem Zimmer aus sehen.
Später, wenn wir in Zürich waren, sind wir immer wieder in dieses Zimmer zurück.
Ja, aber am schönsten war es in unserer riesigen Villa in der Poschinger Straße in München.
Wir hatten Kindermädchen und eine Köchin und Hausangestellte. Wir lebten ein Luxusleben.
Und wir hatten unsere 6 Kinder. Erika, Klaus und Golo, Monika, Michael...
Und Elisabeth, meine Jüngste, stand mir immer am allernächsten.
Ja, es hätte alles so schön sein können. Dann kamen die schlimmen Zeiten. Der Erste Weltkrieg, wenig später die Wirtschaftskrise.
Und darauf folgten die Nazis, Verhaftungen, Bücherverbrennungen und mit ihnen ein Zweiter Weltkrieg, der noch viel schrecklicher als der Erste war.
Stopp, stopp. Das ging jetzt alles ein bisschen sehr schnell. Das muss doch erklärt werden.
Also gut. Reisen wir in das Jahr 1914.
Juhu! Auf in den Weg! Juhu!
Macht auf euch auf, Burschen!
Ho! 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 Ho!
So war das am 1. August 1914. Deutschland war ein ziemlich kriegerisches Kaiserreich. An der Spitze stand Wilhelm II. Und nachdem 4 Tage zuvor der österreichisch-ungarische Thronfolger und seine Gemahlin in Sarajevo erschossen wurden, brach der Krieg aus. Dann ging alles ganz schnell und das Deutsche Reich befand sich erst mit Russland und 2 Tage später mit Frankreich im Krieg.
Das hätte nie passieren dürfen.
Das sagst du jetzt. 1914 warst du begeistert.
Wie alle anderen. Auf den Zügen stand Ausflug nach Paris. Die meisten Soldaten dachten, sie sind bis Weihnachten wieder zu Hause.
Aber so war es nicht. Der Krieg dauerte 4 Jahre und 3 Monate. Und jeder einzelne Tag war für die Soldaten furchtbar. Jede Sekunde konnte es sein, dass sie von einer Gewehrkugel getroffen werden und ihr Leben verlieren.
Das habe ich damals zu Hause am Schreibtisch gar nicht begriffen. Ich habe nur das Heldenhafte gesehen.
Im Krieg gibt es vor allem Tote. Viele Tote und Schwerverletzte.
Und Überlebende, die damit klarkommen müssen, was sie alles getan und gesehen haben.
17 Millionen Menschen kostete dieser Krieg das Leben. 17 Millionen!
Und jeder Tote ist einer zu viel. Das sehe ich heute genauso.
Dein Bruder Heinrich war von Beginn an schlauer.
Das hatten wir schon.
Ja, aber so war es eben. Heinrich hat immer gegen den Krieg geschrieben.
Damals haben Heinrich und ich uns sogar richtig gestritten und in die Haare bekommen. Wir haben Bücher und Aufsätze gegeneinander geschrieben. Ich war für den Krieg, Heinrich dagegen. Das kann ich heute gar nicht mehr wirklich begreifen.
Immerhin hast du später deine Meinung geändert.
Ja, 1922 in einem Vortrag, der sehr bekannt wurde. Von Deutscher Republik. Hieß der.
Erzähl.
Es lag eine Gereiztheit in der Luft, die nicht gut war. Teilweise bekämpften sich die Menschen auf offener Straße, nur weil sie eine andere Meinung hatten. Dabei war der Krieg seit 4 Jahren zu Ende und Deutschland längst eine Demokratie geworden. Das heißt, das ganze Volk durfte mitbestimmen. Nicht nur der Kaiser, sondern alle.
Ist doch gut, oder?
Natürlich ist das gut. Aber diese Jahre waren eben auch nicht einfach.
Ah, du meinst wegen der Inflation.
Ganz genau. Plötzlich war das Geld, das viele mühsam erarbeitet und gespart hatten, nichts mehr wert.
Lass uns mal ein Jahr weiterschauen. Ins Krisenjahr 1923. Ich ziehe meinen Tarnumhang wieder über.
So, wohlbekommst die Herrschaften.
Oh nee, nicht schon wieder Wirsing-Koteletts.
Boah, nee, die mag ich auch nicht. Wahrscheinlich gibt's hinterher Pudding.
Der nach Seife schmeckt.
Zeigt Anstand, Kinder. Und nehmt euch ein Beispiel an euren Geschwistern Elisabeth und Michael, die sich nicht beschweren. Unsere Köchin hat sich alle Mühe gegeben. Allein die Eier für den Pudding kosten 6.000 Mark. das Stück.
Mein Dünnbier 8000.
Apropos Eier. Wer geht heute los?
Du musst wissen, damals, als das Geld stündlich weniger wert war und alle Menschen in Deutschland immer ärmer wurden, bekam jeder Haushalt nur 5 Eier. Deshalb hat sich die Familie Mann etwas überlegt.
Also wer?
Ich bin dabei.
Ich auch, das wird spaßig.
Wen nehmt ihr mit?
Ich will mit. Ich will auch mit.
Vergesst es. Dann plappert ihr zwar noch aus, dass wir eine Familie sind.
Nein, stimmt doch nicht.
Und am Ende kriegen wir alle gar nichts.
Ricky wird mitkommen und Franz.
Ricky Hallgarten ist ein Nachbarsjunge. Franz, der Hausdiener.
Wir werden uns verkleiden, dass es aussieht, als kommen wir aus 4 Familien.
Und kehren mit 20 Eiern triumphal nach Hause zurück.
Der Trick hat sogar oft geklappt. Trotzdem, die Zeiten waren schlecht. Aber Frau Schilling, die Köchin, hat tapfer versucht, bei guter Laune zu bleiben. Auch wenn ihre Speisekammer leer war.
Tja, wie heißt es, Sushi? Am Montag fängt Wochen an. Am Dienstag sind wir schlechter dran. Am Mittwoch sind wir mittendrin. Am Dienstag gibt's einen Kimmerling. Am Freitag gibt's einen Bachernfisch. Am Samstag tanzen wir um den Tisch. Auf den Sonntag gibt's einen Schweinsbraten und dazu einen guten Saladen.
Schweinsbraten?
Au ja!
Das bezweifle ich mit dem Schweinebraten.
Salat könnte stimmen.
Harte Zeiten damals, 1923.
Dabei war das erst der Anfang. Kurz nach diesem Mittagessen kostete ein Frühstücksei, ein einziges, sage und schreibe 320 Milliarden Mark.
Der heute reichste Mensch der Welt könnte sich für all sein Geld, also exakt ein Frühstücksei und noch ein bisschen Salz leisten. Dann wäre er pleite.
Völlig verrückt war das. Immerhin. Uns ging es zwar auch nicht rosig, aber viel besser als den meisten anderen. Ich konnte Vorträge im Ausland halten. Das Geld von dort war mehr wert.
Die Vorträge haben euch über Wasser gehalten und über ein zweites Problem hinweggeholfen.
Du sagst es. Ich hatte nämlich jahrelang keinen großen Roman mehr veröffentlicht. Wenn du einmal einen so riesigen Erfolg hattest, Lubeka, dann willst du ihn wiederholen. Du denkst ständig, wie kann ich nochmal ein Buch schreiben, das bei Lesern und Kritikern so gut ankommt, das alle haben wollen. Und diese Gedanken, die drehen sich im Kopf und die genialen Einfälle bleiben auf der Strecke.
Keine einfache Situation, wenn man sein Essen mit Schreiben verdient.
Nein, wirklich nicht.
Wie geht das eigentlich mit dem Schreiben? Steht man am Morgen auf und fängt an oder wie?
Genau so. Meine beste Zeit war der Vormittag.
Muss man da nicht in eine besondere Stimmung kommen? Hast du Kaffee getrunken oder Sport gemacht?
Sport? Ich? Nein. Kaffee? Schon, aber zu der Zeit war der Kaffee teuer. Also habe ich mich einfach hingesetzt und geschrieben. So lange, bis ich wieder gute Einfälle hatte. Ein großes Werk entsteht durch Beharrlichkeit und Geduld.
Amen.
Aber so ist es.
Und woher kamen deine Ideen?
Ich habe mich immer aus dem Leben bedient. Meinen Erlebnissen. Oder den Erlebnissen der Menschen um mich herum.
So ist auch dein nächster großer Roman entstanden, richtig?
Das stimmt. Katja,
deine Managerin und Frau,
war nämlich krank geworden. Lungenkrank. Tuberkulose wurde vermutet.
Eine sehr gefährliche Krankheit. Es gab kein Medikament dafür.
Deshalb musste sie monatelang in eine Heilanstalt, ein Sanatorium. Das Beste lag in der Schweiz, in Davos.
Von dort hat sie dir lange Briefe geschickt.
Sehr lustige Briefe. Über die seltsamen Leute, die dort untergebracht waren. Über diesen ganzen verrückten Ort habe ich dann geschrieben.
Deinen Roman »Der Zauberberg«.
Genau. 12 Jahre lang habe ich daran gearbeitet.
Wow. Dafür gab's dann auch den Nobelpreis.
Nein, den habe ich doch für die Buddenbrooks eingeheimst. Weißt du nicht mehr? Aber ohne den Zauberberg hätte ich ihn vielleicht nicht bekommen.
Du?
Hm?
Kennst du eigentlich YouTube?
YouTube? Was soll das sein? Was zu essen?
Nee, eine Videoplattform. Da habe ich eine uralte Aufnahme von dir gefunden. von 1929. Eine, die damals im Radio lief, wie du in Schweden, in Stockholm bist und den Preis bekommst. Irre, das wurde wie ein Fußballspiel kommentiert.
Thomas Mann hat sich erhoben, seinen Platz auf dem Podium verlassen. Er steigt die Stufen nieder ins Parkett. Thomas Mann steht vor dem schwedischen König. Hände schütteln. Thomas Mann verbeugt sich tief. Einfallsturm für Thomas Mann.
Als hättest du bei der Weltmeisterschaft das entscheidende Tor geschossen.
Naja, habe ich ja auch. Es war eben die Weltmeisterschaft im Geschichtenschreiben.
Ab da hattet ihr keine Sorgen mehr.
Tja, die Inflation war vorbei und der Zauberberg ein Riesenerfolg in Amerika. Auch die Buddenbrooks haben sich rasend verkauft. Bis heute übrigens 10 Millionen Mal. Der Roman ist in 40 Sprachen übersetzt.
Angeber.
Wer nicht glaubt, dass er etwas kann, wird es auch zu nichts bringen.
Ja, aber vielen Menschen in Deutschland erging es zur gleichen Zeit schlecht. Sehr schlecht.
Das stimmt. 1929, im Jahr meines größten Erfolgs, gab es wieder eine üble Weltwirtschaftskrise.
Immer mehr Menschen verloren ihre Arbeit und konnten sich ihre Wohnung nicht mehr leisten. 500.000 Frauen und Männer und Kinder mussten auf der Straße im Freien schlafen.
Und was machen die Menschen, wenn es ihnen schlecht geht?
Sie suchen nach einfachen Lösungen.
Ja, richtig.
Und diese Stimmung haben die Nazis dann ausgenutzt.
Indem sie den Menschen Angst gemacht haben. Vor den Juden. Die Massen rannten ihnen zu. Ich fand diesen Hakenkreuz-Unfug widerlich. Auch die Brutalität. Die Nazis wollten dasselbe, womit wir schon im Kaiserreich schlechte Erfahrungen gemacht hatten. Nur ein Führer sollte über alles bestimmen. Ein einziger. Adolf Hitler. Es war klar, dass das wieder auf einen neuen Krieg hinausläuft.
Thomas? Warum verstehen die Menschen so wenig? Warum lernen sie nicht aus der Vergangenheit?
Das weiß ich nicht, liebe Lubega.
Immerhin warst du dir diesmal mit deinem Bruder Heinrich einig.
Wir wollten beide nichts mit den Nazis zu tun haben. Niemals. Wir haben uns gegen sie gewehrt. Immer wieder. Im Gegenzug haben sie einen Vortrag von mir gestört.
Vor 1400 Leuten. Da hören wir jetzt mal rein.
Herr Mann, herzlich willkommen. Sie lesen doch heute aus dem ersten Band Ihres neuen Romanprojekts Josef und seine Brüder, richtig?
Nein, heute geht es um etwas anderes. Wie Sie wissen, werden die Nationalsozialisten in Deutschland immer stärker. Dagegen muss ich ansprechen.
Ja, aber Herr Mann, Herr Nobelpreisträger.
Es handelt sich um einen Appell an die Vernunft, an die Menschlichkeit.
Ja, aber es könnte zu Tumulten, zu Unruhen kommen.
Meine verehrten Zuhörer, bei der letzten Wahl haben die Nationalsozialisten ihren Stimmenanteil um das Siebenfache erhöht. Es ist eine Gefahr.
Schmierfick! Eine Frechheit!
Wenn eine primitive...
Unverschämtheit!
Radikale...
Das erlaubt der Mann sich!
Herzens und dem Verstand nach schlichte...
Wir wissen, was Deutschland braucht!
Hacken zusammenschlagende...
Volksverräter!
Blauäugig gehorsame... Judenverachtende Meute das Sagen hat.
Die Juden sind unser Untergang. Der Kommunismus auch. Und die Demokratie ist weg.
Diese Barbarei, dieses Jahrmarktsgebrüll, das Brüllen monotoner Schlagworte, bis alle Schaum vor dem Mund haben, das ist falsch.
Schluss mit dem Mist.
Deutschland, erwache!
Lassen Sie mich das Ihnen sagen. Ein Staat, der Andersdenkende bekämpft, ist kein Staat mehr.
Herr Mann, ich flehe Sie an. Schnell, hier geht's zum Hinterausgang. Kommen Sie, schnell! Gut.
Ja, 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 ich komme.
Lass dich hier bloß nicht wieder blicken.
Lass Sie den
Hau! Ihr Schweine!
Puh, da war ganz schön was los.
Das kannst du laut sagen, liebe Lubeka. Ab 1930 wurden die Nazis immer mächtiger. Viele Menschen haben nicht sehen wollen, dass alles auf eine neue Katastrophe hinausläuft. 3 Jahre später, am 30. Januar 1933, war Deutschland wieder eine Diktatur. Nicht mit einem Kaiser an der Spitze, sondern mit Adolf Hitler. Wer eine andere Meinung hatte, wurde verfolgt und eingesperrt.
Auch du, Thomas, standest auf einer Liste.
Die Nazis wollten mich verhaften. Ich sollte nach Dachau gebracht werden, in ein KZ.
Was ist das?
Ein Konzentrationslager. Dahin verfrachteten die Nationalsozialisten alle, die sich gegen sie auflehnten. Aber auch behinderte Menschen, Männer, die Männer liebten, Frauen, die Frauen liebten und vor allem Juden. 6 Millionen Juden wurden bis 1945 in Konzentrationslagern umgebracht.
Oh, unvorstellbar.
Ja, und grausam. Aber ich war mir der Gefahr, in der auch ich steckte, gar nicht bewusst. Wenige Wochen nach Hitlers Machtergreifung waren Katja und ich auf einer Vortragsreise in Amsterdam, Brüssel und Paris. Danach sind wir direkt in die Schweiz gefahren, in den Winterurlaub.
Das war euer Glück.
Ja, wirklich. In Deutschland hätten mich die neuen Machthaber wahrscheinlich ermordet. Jeder, der gegen sie sprach, war bedroht. Auch mein Bruder Heinrich. Er floh und konnte nur seinen Mantel und einen Regenschirm mitnehmen. Sonst wäre seine Flucht aufgefallen.
500.000 Menschen haben während der Nazizeit Deutschland verlassen.
Darunter zahllose Wissenschaftler, Musiker, Filmemacher, Architekten, Physiker wie Albert Einstein und Schriftsteller wie Bertolt Brecht. Manchen kam der Gedanke zu spät und sie konnten nicht mehr flüchten. Für sie war es die Hölle. Sie waren den Nazis ausgeliefert.
Und wie ging's dir dabei?
Naja, wir haben unsere Haut gerettet. Aber niemand verlässt gern unter Zwang seine Heimat. Ich war 58 Jahre alt, als wir alles aufgeben mussten. Unser Haus, all unsere Sachen, Freunde, Bekannte, den Ort, an dem wir uns immer wohlgefühlt hatten. Aber es ging nicht anders. Denn schon im Mai 1933 gab es Bücherverbrennungen. Meine Werke wurden verschont. Doch Heinrichs Romane nicht. Seine und auch die Bücher meines Sohns, Klaus, wurden unter Beifall auf riesigen Scheiterhaufen verbrannt.
Apropos Klaus, wo waren eure Kinder, während ihr in der Schweiz wart?
Thomas, unsere Kinder sind in Gefahr. Wir müssen sie zu uns holen.
Psst, nicht so laut, Katja.
Die Schweiz ist neutraler Boden. Hier sind wir sicher, zumindest vorerst.
Aber nicht jeder Schweizer ist gut auf uns zu sprechen. Viele hier mögen die im Zauberberg erzählten Geschichten nicht.
Trotzdem, wer weiß, wie lange unser Golo noch in der Poschinger Straße ausharren kann.
Denkst du, die Nazis werden die Villa beschlagnahmen?
Davon gehe ich aus. Die nehmen sich, was sie wollen. Recht und Gesetz gelten in Deutschland nicht mehr.
Ja, das stimmt wohl, Liebes. Was schlägst du vor?
Ich schreibe Golo noch heute, dass er Elisabeth gleich nach ihrer Geburtstagsfeier hierher bringen soll. Erika ist zum Glück schon unterwegs und Klaus hat sich ja nach Frankreich abgesetzt. Monika hat Gleiches vor. Und Michael fährt Gott sei Dank demnächst auf Klassenreise nach Rom.
Ja und?
Ich werde ihm schreiben, dass er sich von dort aus heimlich wegschleichen und zu uns in die Schweiz durchschlagen soll. Hoffentlich schafft er das.
Ja, das wird schon klappen, Katja. Der Nazi-Spuk wird ohnehin bald ein Ende haben. Ja, die Vernunft der Menschen wird sich durchsetzen. Und in spätestens einem Jahr sind wir wieder in München. Wirst sehen.
Wie gern ich dir glauben würde.
Du, Thomas.
Was denn?
Also mal ganz ehrlich, mit deiner Prognose hast du absolut falsch gelegen.
Ja, leider. Da habe ich mich sehr geirrt.
Geirrt? Du hast von einem Jahr gesprochen. Die Nazis waren 12 Jahre an der Macht. 6 davon haben sie Waffen und Autobahnen gebaut und die Menschen mit Hass infiziert. Die anderen 6 haben sie die Welt mit einem fürchterlichen Krieg überzogen.
Ich weiß.
Und du hast 3 Jahre gebraucht, Thomas. 3 Jahre, bis du dich öffentlich gegen Deutschland ausgesprochen hast.
Mir lag mein Land wirklich am Herzen. Und ehrlich, das tut es immer noch. Deshalb konnte ich mich nicht lossagen. Auch meine Romane wurden dort noch verkauft.
Erst 1936 hast du dich in der Neuen Zürcher Zeitung von der Schweiz aus zu Wort gemeldet.
Und ich kann dir sagen, obwohl ich Schriftsteller bin, waren diese Worte sehr schwer für mich. Es kann aus der gegenwärtigen deutschen Herrschaft nichts Gutes kommen. Für Deutschland nicht und für die Welt nicht. Diese Überzeugung hat mich das Land meiden lassen, mit dem ich tief verwurzelt bin. Es wird wieder eine Barbarei geben, mit der ich nichts zu schaffen habe.
Ich höre Kränkung.
Wenn es nur das gewesen wäre. Kurz darauf wurde ich ausgebürgert.
Du meinst offiziell rausgeschmissen aus Deutschland?
So war's. Und mein Ehrendoktortitel wurde mir weggenommen. Von der Universität Bonn. Wenn ich gewusst hätte, dass ich noch einige Doktortitel erhalte, hätte es mich wahrscheinlich nicht so aufgeregt.
So einen Ehrendoktortitel kriegt man für besondere Leistungen. Das hat nichts mit einem Arzt zu tun. Wie viele hast du eigentlich?
Tja, Lubeka, du müsstest mich eigentlich Doktor, 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 Doktor.
Stopp, das ist langweilig.
Doktor, Doktor, Doktor.
Hör auf!
Doktor, Doktor Thomas Mann nennen. Aber in meiner hochliterarischen Gnade erlaube ich dir weiterhin, mich einfach mit meinem Vornamen anzusprechen.
Zu viel der Ehre. Aber sag mal, wie ging's denn weiter im Exil?
Ach, das waren keine guten Jahre. Ich fühlte mich oft wie auf gepackten Koffern und kam nie richtig zur Ruhe. Wir ließen uns bald ganz in der Schweiz nieder, in Küsnacht am Zürichsee. Und als Hitler immer mächtiger und gefährlicher in Europa wurde, packten wir erneut unsere Koffer und fuhren mit einem großen Ozeandampfer übers Meer nach Amerika.
Oh, war das nicht aufregend? Ihr habt genau dort gelebt, wo die drei Fragezeichen ihre Fälle lösen.
Yes, liebe Lubeka, wobei Justus, Peter und Bob damals noch nicht geboren waren. Wir wohnten in Pacific Palisades, einem Stadtteil von Los Angeles in Kalifornien. Stell dir vor, unsere Nachbarn waren alles Flüchtlinge aus Deutschland. Der Schriftsteller Leon Feuchtwanger, der Philosoph Theodor W. Adorno, der Musiker Arnold Schönberg. Oh, wir waren viele, so viele.
Und einige von euch haben sich von Amerika aus in die deutsche Politik eingemischt.
Ich hatte sogar eine eigene Radiosendung. Deutsche Hörer hieß die.
Konnte man die im Nazireich denn empfangen?
Tja, na klar. Aber das war wahnsinnig gefährlich. Feindsender hören, nannte man das. Wer dabei erwischt wurde, kam 7 bis 8 Jahre ins Gefängnis.
Was?
Ja, auf die Verbreitung meiner Reden stand sogar die Todesstrafe.
Diese Nazis waren wirklich teuflisch.
Und trotzdem haben 3 bis 4 Millionen Deutsche jeden Monat meine Sendung gehört.
Aber gebracht hat es nichts. Die Deutschen haben trotzdem ihren Krieg geführt und sich nicht gegen Hitler aufgelehnt.
Tja, weißt du, Lubeka, die Macht von uns Schriftstellern ist begrenzt.
Immerhin hast du weiterhin Romane geschrieben.
Das stimmt. Mein vielleicht wichtigster entstand in Amerika.
Du meinst Dr. Faustus. Darin geht ein Musiker einen Pakt mit dem Teufel ein.
Um noch besser komponieren zu können. Richtig.
Aber eigentlich geht's doch um Deutschland, oder? Darum, wie es sein kann, dass Menschen, die vorher friedlich zusammengelebt haben, plötzlich einen Weltkrieg vom Zaun brechen, der 60 Millionen Menschen das Leben kostet.
Besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Aber, Lubeka.
Was denn?
Ich glaube, wir müssten so langsam zum Ende kommen.
Gut, dass du es sagst. Ich muss eh wieder meinen Anker und meinen Schiffsbug einsammeln. Das Zeug liegt noch immer in eurer alten Speisekammer.
Haben wir noch was vergessen?
Natürlich haben wir was vergessen. Sehr viel sogar. Dieses Hörspiel würde 300 Stunden dauern, wenn wir haarklein dein ganzes Leben erzählen.
Um Gottes Willen, wer will das bitte schön hören? Ich wollte die Leute immer unterhalten. Gut unterhalten.
Ich würde sagen, das ist dir geglückt. Nur der Vollständigkeit halber noch, wann seid ihr aus Amerika wieder weg?
Das war 1952. Wir sind in die Schweiz zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg, den Deutschland 1945 verloren hatte, entbrannte nämlich eine Art neuer Krieg. Der Kalte Krieg zwischen Amerika und Russland.
Das heißt?
Ja, diese zwei Weltmächte haben sich gehasst und belauert. Aber zum Glück keinen echten Krieg gegeneinander geführt. Nur zwischen diese Zahnräder wollte ich nicht geraten.
Aber nach Deutschland wolltest du auch nicht zurück?
Nein, das konnte ich nicht. Dieses Volk hat mich so enttäuscht. Ich konnte den Deutschen nicht mehr vertrauen.
Trotzdem mögen sie bis heute deine Bücher.
Ja, immerhin. Ein kleiner Trost.
Thomas?
Hm?
Wenn man was von dir lesen möchte, was würdest du empfehlen?
Wie soll ich jetzt eine Auswahl treffen? Alles von mir ist bedeutend. Alles.
Oh, jetzt geht das wieder los. Ich würde mit den Bekenntnissen des Hochstaplers Felix Krull beginnen. Außerdem Tonio Kröger und Mario und der Zauberer. Der Tod in Venedig und die Buddenbrooks sind natürlich auch klasse.
Ich weiß.
Den Zauberberg und Dr. Faustus habe ich ja auch noch vergessen.
Ja, es gibt noch mehr, viel, viel mehr.
Und wenn man sehen will, dass so ein Nobelpreisträger ein ganz normaler Mensch mit seinen Verrücktheiten und Ängsten ist, lohnen sich die Tagebücher.
Ach, die sind ohne literarischen Wert.
Aber die zeigen dich, wie du bist. Das ist doch spannend. Also mich interessiert das.
Hm. Du, Lubeka?
Hm?
Jetzt habe ich aber mal eine Frage.
Bitte.
Wie kann es sein, dass du von der goldenen Gedenkmünze der Stadt Lübeck gestiegen bist?
Ich fand es lustig, dass du diese Münze mit mir drauf nie erhalten hast. Da wollte ich mich dir wenigstens zeigen.
Ja, dafür wurde ich Ehrenbürger von Lübeck. Mein Gott, hätte mein Vater sich gefreut. Das, liebe Lubeka, war eine kleine Versöhnung mit einem Land, das mir nicht mehr geheuer war. 1955. Ganz am Ende eines sehr reichen Lebens.
Hinterm Zauberberg. Ein Kinderhörspiel auf den Spuren von Thomas Mann, von Matthias Kröner. Es sprachen Lubeka, Svenja Liesau, Thomas Mann, Ulrich Mattes, Katja Mann, Andrea Sawatzki, der junge Thomas Mann, Lauritz Schürmann, sowie Julian Bauer, Carlotta Kollett, Martin Engler, Nelly Füllbier, Juri Elias Grafé, Patrick Güldenberg, Michael Alexander Grimm, Matthias Kröner, Gudrun, Josephine und Konstantin Hanke, Georg Helmbold, Nico Holonitsch, Marlena McFadgen-Ferguson, Ilja Morgenstern, Maximilian Schäfer, Katrin Schwingel, Emil Schwocho, Nora Solcher und Michael Vogel-Hanke. Wortaufnahmen Alexander Notny. Produktionsleitung und Regieassistenz Susanne Schütz. Dramaturgie Gudrun Hartmann. Regie, Schnitt und Klanggestaltung Robert Schön. Produktion und Idee Buddenbrookhaus, Lübeck 2025.